Deutschlandfunk 8.50 Uhr, die Presseschau. Zu Ostern befassen sich einige Zeitungskommentare mit der Bedeutung des Festes vor dem Hintergrund von Kriegen und Krisen. Andere wenden sich innenpolitischen Themen zu. So auch die Südwestpresse, die die Diskussion um die Schwärzungen in Corona-Protokollen des Robert-Koch-Instituts thematisiert. Man muss Karl Lauterbach loben. Der Gesundheitsminister hat begriffen, dass der Wirbel, den die Protokolle aus den Pandemiejahren 2020/21 ausgelöst haben, Folgen haben muss. Er will nun dafür sorgen, dass ein Großteil der Schwärzungen, die bisher mit dem Schutz von RKI-Mitarbeitern erklärt wurden, verschwindet. Das ist die richtige Entscheidung, denn dass die Protokolle erst von einem Online-Portal vor Gericht erstritten werden mussten und vor Schwärzungen strotzen, war nicht vertrauensbildend, findet die Südwestpresse aus Ulm. Zustimmung kommt auch vom nordbayerischen Kurier aus Bayreuth. Die Politik sollte endlich die Corona-Zeit ernsthaft und transparent aufarbeiten. Dabei muss die Gesellschaft Lehren aus der Pandemie ziehen. Damit dieses Land nicht wieder völlig naiv in künftige Krisen, sei es durch Pandemie, durch Katastrophen, durch Kriege, hineinstolpert, muss jetzt alles aus der Corona-Zeit auf den Tisch. Die Fehler genauso wie die hilfreichen Entscheidungen und Mechanismen. Das verlangt viel Ehrlichkeit und verbietet Geheimniskrämerei. Die neue Osnabrücker Zeitung klagt: Die Corona-Pandemie ist vorbei, doch das Trauma der gesellschaftlichen Spaltung hält an. Aufarbeitung, Fehlanzeige. An diesem Wegducken krankt unser demokratisches System. Der Münchner Merkur kommentiert die Ostermärsche in Deutschland vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die gepeinigten Menschen dort verleben nun schon ihr drittes Osterfest in Putins Bombenhagel. Sie sind am 24. Februar 2022 unmissverständlich in jener neuen Zeit angekommen, in der Ampel Deutschland noch immer suchend umherirrt, seit Olaf Scholz die Zeitenwende ausgerufen, aber nicht danach gehandelt hat. Unerhörtes trägt sich hierzulande zu. Die namhaftesten Historiker des Landes werfen dem selbsternannten Friedenskanzler vor, mit Appeasement Putin zu weiteren Kriegen zu ermutigen. Polens Premier Tusk rüttelt die schlafwandelnden Europäer mit der Warnung auf, sie lebten in einer neuen Vorkriegszeit. Und auf 100 Ostermärschen bezichtigen Pazifisten seit an seit mit Links- und Rechtsradikalen nicht Russland der Kriegstreiberei, sondern den Westen. So trübt die fatalerweise gerade von den wahlkämpfenden Friedenspartei SPD geschürte Angst den Blick auf das, was jetzt nötig ist. Konsequente Aufrüstung, betont der Münchner Merkur. Immer wieder erklärten Politiker, insbesondere der SPD, ihre zögerliche Haltung in Bezug auf Unterstützung der Ukraine mit dem Argument, Deutschland dürfe nicht Kriegspartei werden, ergänzt die Volksstimme aus Magdeburg. Dabei wurde Deutschland vom Kreml längst zur Kriegspartei gemacht, ohne es anfänglich zu bemerken. Putins hybride Kriegsführung findet nicht nur auf dem Schlachtfeld statt, sondern mit Hilfe von Desinformation oder Unterwanderung. Gerade hat die tschechische Regierung eine groß angelegte Einflussoperation Russlands vor der Europawahl im Juni aufgedeckt. Auf der Kreml-finanzierten, inzwischen gesperrten Propagandaplattform traten auch AfD-Politiker Putin-freundlich in Erscheinung. Nach Recherchen des Nachrichtenmagazins Spiegel soll in dem Zusammenhang russisches Geld geflossen sein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigt sich zumindest alarmiert. Nun warten wir auf ein schlüssiges Konzept gegen zunehmende Desinformationsattacken aus Moskau. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder tut sich schwer mit den Ostermarschierern. Es wäre logisch, wenn sie zum Beispiel fordern würden, dass sich Putin aus der Ukraine zurückzieht. Stattdessen wird die eigene Regierung als Kriegstreiber gegeißelt. Und alle Ostermarschaufrufe richten sich gegen eine EU-Atombombe. Im Gegensatz zu dieser existiert das russische Atomwaffenarsenal bereits. Putin droht immer wieder damit. Liebe Friedensfreunde, wäre es nicht an der Zeit, den wirklichen Feind zu erkennen? Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat Israel dazu verpflichtet, mehr Hilfe für die Menschen im Gazastreifen zuzulassen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint dazu: So richtig es moralisch ist, Israel zu mehr Rücksicht auf palästinensische Zivilisten zu verpflichten, die Richter gehen an die Grenze ihres Mandats. Das beruht allein auf der Völkermordkonvention und setzt voraus, dass Israel mit einer speziellen Absicht zum Genozid handelt. Die Armee müsste die Hilfe also zurückhalten, weil sie das palästinensische Volk vernichten will. Auch wenn das immer wieder behauptet wird, zerfällt dieser Vorwurf jedoch, je näher man hinsieht. Israel mag viele Gründe haben, warum es Hilfe für Gaza behindert. Legitimer Druck auf die Hamas, aber auch Wut, Vergeltung und kollektive Bestrafung. So unlauter diese Motive auch sind, für den Genozidvorwurf reichen sie nicht. Das sollte bei aller berechtigten Kritik nicht vergessen werden, mahnt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Gastkommentatorin in der japanischen Zeitung Asahi Shimbun blickt auf das neue Kabinett der palästinensischen Autonomiebehörde. Der neue Premierminister Mohammed Mustafa ist ein Wirtschaftsexperte, der Erfahrungen unter anderem bei der Weltbank gesammelt hat. Er ist eine Führungspersönlichkeit und soll den Wiederaufbau von Gaza nach dem Krieg übernehmen. Zudem besitzt er Glaubwürdigkeit gegenüber der internationalen Gemeinschaft. Mit dem neuen Kabinett wurde ein würdiger Rahmen für eine fähige Regierung im Westjordanland geschaffen, für die US-Präsident Biden immer wieder appellierte. Ob Israel das Kabinett akzeptiert, ist zwar noch unklar, aber es erfüllt zumindest eine Bedingung: eine Vertretung der Palästinenser ohne Hamas-Mitglieder. Damit ist eine Perspektive für die Zukunft geschaffen worden, heißt es in der Zeitung Asahi Shimbun, die in Tokio erscheint. Auch die Nürnberger Nachrichten blicken in den Nahen Osten. Ostern ist das Fest, das uns mit Abstand am meisten Kopfzerbrechen bereitet, in diesem Jahr zumal. Sind wir doch von österlichem Frieden weit entfernt. Und selbst dort, wo noch Ruhe herrscht, geht man dieser komplizierten Geschichte von Verrat und Folter, Tod und Trauer, Grabesruhe und Auferstehung lieber aus dem Weg. Sucht man Zuflucht im Brauchtum, beim Eiersuchen oder macht sich fort in den Urlaub. Dort hingegen, wo sich in diesen Tagen die Pilger drängen sollten, auf der Via Dolorosa in Jerusalem, in der Grabeskirche und am Ölberg, herrscht lähmende Ruhe, klagen die Ladenbesitzer über fehlende Umsätze, haben Touristiker wenig zu tun. Kein Hoffnungszeichen in Sicht, konstatieren die Nürnberger Nachrichten. Wer die politischen Nachrichten regelmäßig verfolgt, könnte verzweifeln, räumt die Frankfurter Rundschau ein. Nicht nur weltweite Tragödien wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der Terror gegen Israel und die gewaltsame Antwort Netanjahus bedrücken uns, sondern auch die schwierige Lage in Deutschland. Inflation, Kriegsängste, Rechtsextremismus, Vertrauenskrise der Demokratie. Wo ist der Lichtblick? Ostern ist das Fest, das diese Frage in den Mittelpunkt rückt. Alles ist möglich, wenn sogar der Tod überwunden werden kann, wie es die christliche Überlieferung der Auferstehung verspricht. Es gibt keine Situation ohne Hoffnung, egal wie finster sie sich anfühlen mag. Darauf zu setzen, spendet Kraft, mit oder ohne religiöser Überzeugung. Kraft für Einzelne, aber auch Kraft für Zusammenschlüsse, die gemeinsam gegen Hass, Missgunst, Armut, Krieg und Ungerechtigkeit aufstehen. Denn das ist das Gebot der Stunde. Mit dieser Stimme der Frankfurter Rundschau endet die Presseschau. Redaktion Bernhard Krieger, Sprecher Oliver Elferjumi.